Meine Frau und ich, meine Frau kocht meistens, aber manchmal koche ich auch ganz gerne was oder helfe so ein bisschen. Ich bin dann eher so für das, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie man das formuliert, für das Fleischliche zuständig oder für den Fleischanteil. Ich mag das ganz gerne, irgendwelche Gerichte mit Fleisch zuzubereiten, wenn sich mal die Zeit ergibt. Und wir haben so ein Gewürz bei uns im Regal stehen, ich habe es jetzt heute leider vergessen mitzunehmen. Aber das ist ein Gewürz, das kennen wir ganz gut und das benutzen wir eigentlich immer nur dann, wenn wir so besondere Gerichte zubereiten, obwohl es eigentlich, es ist eigentlich ein sehr, sehr leckeres Gewürz, man könnte das bestimmt auch für viele andere Gerichte gut verwenden, aber irgendwie benutzt man das immer nur in diesem Augenblick. Und bei dem Bibeltext, den wir heute etwas näher betrachten möchten, kam es mir bei der Vorbereitung so ein bisschen vor wie bei diesem Gewürz. Es ist ein Abschnitt, ein Text, eine Passage des Wortes Gottes, die den meisten von uns sicherlich sehr, sehr gut bekannt ist. Wir kennen sie sehr gut, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, man hört vielleicht nicht so oft was darüber, weil man dann eher über andere Themen spricht, obwohl das gar nicht gerechtfertigt ist. Das ist ein wunderbarer Text und den möchten wir uns heute mal ein bisschen näher anschauen. Und ich bin beeindruckt, wie Gott einen Gottesdienst führt und leitet, denn wir wurden eigentlich schon wunderbar in dieses Thema auch mit eingeführt, durch die Einleitungsbotschaft von Andreas eben. Der Text, um den es heute gehen soll, den finden wir im Buch der Psalmen. Weit vor dem Ereignis, an das wir uns heute besonders erinnern möchten, die Zeit der Verfasserschaft sozusagen, des Aufschreibens lag ca. 1000 Jahre davor. Und dieser Psalm wurde von David geschrieben. Und es ist ein Psalm, der an sich sehr bekannt ist. Und wir wollen ihn diesem Psalm heute mal etwas näher anschauen und schauen, inwieweit dürfen wir heute etwas aus diesem Psalm für uns mitnehmen. Was sagt uns dieser Psalm? Was lernen wir dadurch? Und inwieweit hilft uns dieser Psalm auch, uns daran zu erinnern, was Gott Großes für uns getan hat? Ich möchte euch bitten, einmal den Psalm 103 mit mir aufzuschlagen. Und diesen Psalm möchten wir heute gemeinsam erforschen. Ich werde es gleich so machen, dass ich den Psalm nicht direkt am ganzen Stück lese, sondern wir werden es uns ein bisschen an die Stropheneinteilung halten, die wir so auch in dem Urtext quasi finden. Und da hat dieser Psalm 5 Strophen. Er lässt sich unterteilen in 5 Strophen, die jeweils nochmal aus einzelnen Versen bestehen. Also vielleicht vergleichbar mit einem längeren Lied, das wir so im allgemeinen Gesang singen. Und wir beginnen direkt mit den ersten Versen und ihr werdet gleich hören, falls jemand von euch das nicht jetzt schon gemerkt hat, dass das ein sehr bekanntes Wort ist. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt all deine Ungerechtigkeiten, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen, der mit Gutem sättigt dein Alter, deine Jugend erneuert sich wie die eines Adlers. Hier machen wir erstmal eine kleine Pause und bleiben erstmal bei dieser ersten Strophe. Das ist die erste Strophe des Liedes. Preise den Herrn, meine Seele. Es gibt immer unterschiedliche Zuhörerschaften, wenn man predigt, dann versucht man immer so ein bisschen alle im Hinterkopf zu behalten. Es gibt so Zuhörer, die sind immer erpicht darauf, dass man eine tiefe Wortanalyse und Studie macht. Da ist so der Aspekt Anwendung immer eher weiter hinten. Und dann gibt es Zuhörer, die warten schon mit scharrenden Hufen darauf, was muss ich tun? Ja? Und hier ist es tatsächlich so, dass direkt das erste Wort eigentlich schon eine erste Anwendung ist. Wir werden später diese Anwendung aber noch viel weiter vertiefen. Deswegen gehe ich jetzt am Anfang noch nicht so intensiv darauf ein, aber ich möchte sie trotzdem nennen. Preise den Herrn, meine Seele. Ich glaube, im ersten Chorlied haben wir so etwas Ähnliches gesungen. In diese Richtung ging das auf jeden Fall. Preise den Herrn, meine Seele. Wir haben auch Lieder, die diese Worte einfach eins zu eins mit übernehmen und wo wir das quasi so auch im Gesang kennen. Und der Psalmist David stellt das hier heraus, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Wir sollen Gott loben und wir sollen ihn preisen und das sollen wir aus unserem ganzen Innersten heraus tun, also mit unserem ganzen Wesen, mit unserem ganzen Menschen und wir sollen es nicht vergessen. Wir sollen nicht seine Wohltaten vergessen, die er an uns getan hat. Ich habe das mal recherchiert. Was ist denn so die Krankheit, vor der die deutsche Gesellschaft am meisten Angst hat. Das war eine Recherche, die vor ein, zwei Jahren erst passiert ist, also zu der Zeit, wo das ganze Thema mit Corona noch recht lebhaft war. Und interessanterweise, trotz der pandemischen Umstände, ist das gar nicht so sehr im Ranking aufgefallen. Die Krankheit, vor der die meisten Deutschen am meisten Angst haben, ist zuerst Krebs und zum zweiten Demenz. Das ist Vergesslichkeit. Das ist eine Sache, vor der wir Menschen wirklich viel Angst haben. Und interessanterweise erinnert uns die Bibel sehr, sehr oft daran, nicht vergesslich zu sein in Bezug auf das, was Gott Großes für uns getan hat. Falls ihr das mal in einem Experiment überprüfen wollt, könnt ihr gerne mal das 5. Buch Mose aufschlagen, so durch die ersten Kapitel blättern und einfach mal immer anstreichen, wenn ihr seht, erinnert euch oder vergesst nicht. Und ihr werdet feststellen, wow, das passiert dort sehr, sehr häufig. Das ist nur so ein Beispiel, das mir so ad hoc einfällt. Viele, viele andere Beispiele bestätigen das in derselben Art und Weise. Es ist Gott sehr wichtig, uns zu sagen, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Das, was wir hier heute machen werden, das Abendmahl zu halten gemeinsam, ist nichts anderes als ein Erinnern. Es ist ein Nicht-Vergessen von den Wohltaten Gottes. Und das wollen wir uns schon mal wirklich lebhaft merken und in Erinnerung mitnehmen. Das ist eine erste Sache, die wir hier schon mal mitnehmen dürfen. Aber jetzt ist es ja so, bis jetzt ist das erstmal nur eine Ansage. Und David schmückt das Ganze jetzt mit einem Inhalt, der es wirklich in sich hat. Und das, was wir hier in der ersten Strophe gerade schon gelesen haben, ist so etwas wie ein Überblick. Also in einer Präsentation wird man das vielleicht die Agenda nennen. Ja, da schreibt man auf der ersten Folie Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und so weiter. Und aus den Punkten kann man schon erahnen, worum es geht, aber man hat natürlich noch keine Details. Und das haben wir hier gerade schon gelesen. Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeiten. Lieber Zuhörer, da steckt so viel drin in diesem einen Satz. Ja, aber David macht weiter mit dem nächsten Punkt und er sagt, der da heilt deine Krankheiten. Geistliche, aber auch seelische oder körperliche, der dein Leben erlöst von der Grube, also der Leben schenkt, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen, der mit Gutem sättigt dein Alter, deine Jugend erneuert sich wie die eines Adlers. Vögel und auch Adler haben eine jährlich wiederkehrende Mauser, nennt man das, dann fallen die alten Federn ab und sie bekommen neue Federn, sie sehen wieder frisch und jung aus. Und das sind alles Wohltaten Gottes, an die wir uns erinnern sollen, die wir nicht vergessen dürfen. Wenn du das jetzt so verarbeitest in deinen Gedanken, kannst du gerne auch vielleicht an die Wohltaten Gottes in deinem persönlichen Leben erinnern. Da mögen die Wohltaten durchaus unterschiedlich aussehen. Und vielleicht nimmst du dir heute Nachmittag auch einfach mal die Zeit, die Wohltaten, die Gott in deinem Leben bereits getan und gegeben hat, einfach mal aufzulisten und Gott bewusst dafür zu danken. Am besten nicht nur heute, sondern immer wieder und immer wieder. Jetzt haben wir aber einen Überblick bekommen. Ja, wie geht es denn jetzt weiter? Was ist denn der Inhalt der nächsten Strophen, die wir hier in diesem Psalm vorfinden? Die nächste Strophe, die erste war jetzt von 1 bis 5, die nächste Strophe findet sich in den Versen 6 bis 10. Die möchte ich einmal lesen und dann schauen wir uns an, was uns der Psalmist dort weiter zu sagen hat und was uns Gott durch dieses Wort sagen möchte. Der Herr übt Gerechtigkeit und verschafft Recht allen, die bedrückt werden. Er tat Mose seine Wege kund, den Kindern Israel seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Er wird nicht immer rechten und nicht in Ewigkeit nachtragen. Er hat uns nicht nach unseren Sünden getan und uns nicht nach unseren Ungerechtigkeiten vergolten. Hier geht's schon mehr ins Eingemachte. Jetzt sind wir nicht mehr so sehr bei dem Überblick, sondern wir sind eher dabei, einzelne Aspekte Gottes näher kennenzulernen. Und David beginnt hier diese Strophe mit den Worten, der Herr übt Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, im kirchlichen Kontext oder im Gemeindekontext ist man an so einen biblischen Sprachgebrauch so ein bisschen gewöhnt. Ich möchte das trotzdem nochmal erklären. Wenn die Bibel hier sagt, Gott übt Gerechtigkeit, ist das nicht mit einem Training zu verwechseln. Der trainiert das nicht, sondern das heißt, er übt das aus. Er ist ein Gott, der Gerechtigkeit auslebt, ausübt. Er ist ein gerecht handelnder Gott. Das ist eine erste Aussage, die David hier über den Herrn trifft. Und für den aufmerksamen Zuhörer gerade wird sich jetzt schon so eine kleine Spanne auftun, die wir in den weiteren Strophen gleich immer wieder finden werden. David eröffnet jetzt in jeder Strophe immer einen Kontrast. Und er beginnt hier diese Strophe mit den Worten, Gott ist ein gerechter Gott, er übt Gerechtigkeit aus. Und er endet diese Strophe aber mit einem Aspekt, der irgendwie gar nicht dazu zu passen scheint. Irgendwas in unserem logischen Gedankenkonstrukt passt da nicht so richtig zusammen. Aber es wird sich auflösen, keine Sorge. Der Herr übt Gerechtigkeit. Ich möchte ganz kurz auf diesen Punkt eingehen. Wir haben in der ersten Strophe gelesen, dass unser Innerstes soll seinen heiligen Namen loben und preisen. Und jetzt lesen wir, der Herr übt Gerechtigkeit. Ja? Das heißt im Endeffekt, der Herr übt eine Gerechtigkeit seinem heiligen Wesen entsprechend aus. Gott ist niemals ungerecht oder lässt einfach ein Unrecht so durchgehen. Gott drückt nicht einfach ein Auge zu, wenn irgendwas Schlimmes passiert und sagt, ja, nicht so schlimm, schwamm drüber, vergessen wir einfach. Ein Richter in unserer heutigen Zeit, unser Rechtssystem ist ja nicht ein Rechtssystem der Gerechtigkeit, es ist einfach nur ein Rechtssystem, das muss nicht immer gerecht sein, aber es ist einfach ein Rechtssystem. Wenn ein Richter jetzt sich an diesem Rechtssystem orientiert und dann einem Dieb, der etwas geklaut hat, sagt, naja, ist egal, heute habe ich einen guten Tag, du darfst auch wieder gehen, wäre er ungerecht. Und so ist das auch bei Gott, wenn er etwas, eine Übertretung seinem heiligen Gebot entsprechend einfach übersehen würde, wäre er ungerecht. Und das Wort sagt uns aber eindeutig, er ist gerecht. Er verschafft Recht allen, die bedrückt werden. Und dann schwenkt David in die Erinnerung und sagt, er tat Mose seinen Weg kund, den Kindern Israel seine Taten. Das ist wieder eine Erinnerung an etwas, was früher passiert ist. Und dann kommt ein Vers, der irgendwie, wo man irgendwie denkt, wie passt das jetzt zur Gerechtigkeit zusammen? Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. David sagt das hier nicht zum ersten Mal im Wort Gottes. Diese Passagen, diese Aussprüche, nicht genau in dieser Form, aber in ähnlichen Form, finden wir auch schon viel früher im Wort Gottes. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wie passt das zusammen? Wir haben einen Gott, der Gerechtigkeit übt und gleichzeitig wird er als ein Gott bezeichnet, der barmherzig ist, der gnädig ist, der langsam zum Zorn und groß an Güte ist. Wie kriegen wir das zusammen? Und noch kurioser wird es, wenn wir die letzte Zeile der Strophe uns nochmal in Erinnerung führen und sagen, er hat uns nicht nach unseren Sünden getan und uns nicht nach unseren Gerechtigkeiten vergolten. Was? Ein gerechter Gott, der das nicht tut? Wie geht das? Wie können wir das irgendwie zusammenbringen? Stellen wir uns das Ganze mal in unserer heutigen Zeit vor. Der Richter Herr Müller XY, ja, wir bezeichnen ihn als ein gerechter Richter und er hat den Dieb, ja, er hat ihn wieder freigelassen. Hä, wie geht das? Wie kann das sein? Und die Antwort darauf finden wir zum Teil in der nächsten Strophe, aber ganz besonders in dem großen Erlösungswerk, an das wir uns heute hier erinnern möchten. Ich möchte einmal mit uns die nächste Strophe lesen. Vorher halten wir das nochmal fest. Ja, dieses Spannungsfeld, Gott ist gerecht und er ist doch barmherzig. Lesen wir einmal die nächste Strophe. Wie kann das sein? Wie kommt das zusammen? Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, die nächste Strophe ist von Vers 11 bis Vers 14, wie die mitlesen möchten, denn so hoch die Himmel über der Erde sind, ist gewaltig seine Güte über denen, die ihn fürchten. So weit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen. Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, ist eingedenk, dass wir Staub sind. Denn so hoch die Himmel über die Erde sind, ist gewaltig seine Güte über denen, die ihn fürchten. Wenn wir über diesen gerechten Gott reden, über den Gott, der Gerechtigkeit übt und über den Gott, der barmherzig ist, dann reden wir über einen Gott, der so gut ist, dass wir uns das Ausmaß seiner Güte nicht wirklich vorstellen können. So hoch die Himmel über der Erde sind, wer kann sagen, wie hoch das ist? Hier sind nicht die Wolken gemeint. Ja? Hier ist eine Anzahl von Himmeln gemeint. Und in letzter Zeit fasziniert mich das Weltall in gewissermaßen besonders. Also ich schaue mir das einfach gerne an, die Sterne, die Konstellationen und so weiter, wie man sich dann orientieren kann. Und wenn man sich mal einfach so vor Augen führt, wie, von welchen Entfernungen wir da sprechen, dann wird einem schnell klar, das jenseits unserer Vorstellungskraft. Und genau dieses Bild nimmt David hier, um zu vergleichen, wie groß die Güte Gottes ist. Er sagt, so hoch, wie die Himmel über der Erde sind, so gewaltig ist seine Güte über denen, die ihn fürchten. Und was beinhaltet diese Güte? Und hier lesen wir eine so wichtige Stelle, lieber Zuhörer. Hier lesen wir genau die Auflösung des Geheimnisses, wie es sein kann, dass ein gerechter Gott uns nicht nach unseren Sünden vergolten hat. In Vers 12 lesen wir es nämlich: Er hat von uns entfernt unsere Übertretungen. Das ist die Antwort auf die Frage, wie kann Gott gerecht sein und dann gleichzeitig uns nicht nach unseren Sünden vergelten. Und wen dieses uns mit einschließt, werden wir gleich auch noch sehen. Er hat von uns entfernt unsere Übertretungen. Hier ändert sich plötzlich die Perspektive und wir merken, das ist eine Beschreibung über eine Aktivität von Gott. Nicht wir haben unsere Übertretungen von uns entfernt und deswegen konnten wir vor dem gerechten Gott bestehen. Nein, so nicht. Sondern er hat von uns entfernt unsere Übertretungen. Und wo ist das passiert? Wie ist das passiert? Lieber Zuhörer, das ist das, was am Kreuz auf Golgatha passiert ist. David schrieb dies in gewissermaßen schon prophetisch, wissend oder durch den Heiligen Geist geleitet, dass Gott eine Erlösung schaffen wird. Und deswegen sagte ich, dass die Einleitung so perfekt passt. Das ist Gottes Gerechtigkeit am Kreuz auf Golgatha, wo Jesus Christus nach unseren Sünden bestraft wurde. Er wurde nach unseren Gerechtigkeiten vergolten. Er hat die Strafe getragen für deine und meine Schuld. Im Korintherbrief formuliert Paulus das auf so wunderbare Art und Weise und er sagt, der, der von keiner Sünde wusste, Jesus Christus, den hat Gott zur Sünde gemacht, damit du und ich leben dürfen. Er hat ihn zur Sünde gemacht und damit unsere Übertretungen von uns entfernt, von uns weggenommen, so weit wie der Osten ist vom Westen. Das ist unendlich weit und zwar egal, wo du bist. Ob du nach Kanada auswanderst oder Russland, spielt keine Rolle. Du wirst dein Paket immer mitnehmen, aber wenn du zum Kreuz nach Golgatha kommst, wenn du bei Christus deine Vergebung suchst, lieber Zuhörer, dann wird deine Übertretung von dir weggenommen, so weit wie der Osten vom Westen ist. Denn dort, an diesem Ort, hat Gott Gerechtigkeit gewirkt. Er ist nicht ungerecht. Die Sünde blieb nicht unbezahlt, sie wurde bezahlt. Von seinem eigenen Sohn. Der Herr übt Gerechtigkeit und er hat sie ausgeübt und er hat auf eine gerechte Art und Weise uns seinen Weg zur Erlösung gebahnt. Und daran wollen wir uns heute erinnern, liebe Gemeinde. Wenn wir heute das Brot brechen, wenn wir heute den Wein trinken, dann sind das Symbole zur Erinnerung daran, dass Christus bezahlt hat, dass Christus bestraft wurde für uns, für dich und für mich. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Der Psalmschreiber David, geleitet durch den Heiligen Geist, bringt hier eine Bedingung mit ein, die wir gerade auch schon mal gelesen haben, in derselben Formulierung. Ja, Gottes Güte oder ja, so gewaltig seine Güte ist über denen, die ihn fürchten. Und wieder hier erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wie können wir das verstehen? Nun, ich möchte versuchen, dich einmal mitzunehmen in diese Situation, einfach im Versuch, das irgendwie nachzuvollziehen. Wir Menschen stehen als Sünder vor Gott, wir sind hoffnungslos verloren. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie selbst gerecht zu werden vor Gott. Jetzt schickt Gott seinen eigenen Sohn, der perfekte Mensch. Er kommt auf diese Erde und dann macht er ihn, ja, er macht ihn zur Sünde. Er lädt die ganze Sünde auf diesen Menschen, diesen perfekten Menschen, der eigentlich keine Sünde getan hat. Und er lädt diese Schuld auf ihn und Jesus Christus geht ans Kreuz. Und dort an diesem Kreuz richtet Gott diesen Sünder, das klingt schon komisch, das auszusprechen, aber in diesem Moment Sünder Jesus richtet ihn zugrunde. Er ist gerecht an ihm, obwohl wir diese Gerechtigkeit verdient hätten. Wir hätten es verdient, diese Strafe zu tragen, aber Jesus nimmt sie auf sich. Und ich weiß nicht, was bei dir vorgeht, aber wenn ich mir das vorstelle, dass Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont, weil er heilig ist und weil er gerecht ist und weil Sünde bestraft werden muss, weil Sünde einen Preis fordert, dann muss uns das zu denken geben. Lieber Zuhörer, wenn du Christus nicht hast, wenn du das Erlösungswerk nicht hast, dann wird Gott mit dir genauso gerecht sein. Ist dir das klar? Der einzige Weg, dieser Strafe zu entgehen, ist das Sündenopfer Jesu anzunehmen. Das bedeutet in gewissermaßen Gott zu fürchten. Man bekommt in gewissermaßen Angst vor einem Gott, der definitiv gerecht richten wird. Definitiv. Gott ist zu keinem Zeitpunkt der Weltgeschichte, zu keinem Zeitpunkt seiner ewigen Existenz jemals ungerecht gewesen. Er ist gerecht durch und durch. Und deswegen hat er selbst Christus nicht verschont und ihn bestraft und ihn die gerechte Strafe ertragen lassen, damit wir leben können. Lieber Zuhörer, dort am Kreuz auf Golgatha vergibt Gott dir alles, aber wenn du nicht dorthin kommst, dann ist das das Schlimmste, was du tun kannst. Weil dann wirst du diese Gerechtigkeit Gottes selber tragen müssen. Dann wirst du als Ungerechter vor den gerechten Gott kommen. Und das wird kein Mensch überleben. Noch ist Gott, ja, noch haben wir diese Zeit, dieses Angebot anzunehmen. Und ich möchte dir auch sagen, solange du noch lebst, ist dieser gerechte Gott voller Erbarmen über dich. Denn du hast noch die Möglichkeit, wir haben noch die Möglichkeit, das anzunehmen. Ja, wer sind wir eigentlich? Er kennt unser Gebilde und ist eingedenk, dass wir Staub sind. Und das ist die Überleitung zur nächsten Strophe und wieder diese Spannung. Ja? Ihr habt es gemerkt, so hoch der Himmel über die Erde ist, ja, diese gewaltige Güte Gottes ist riesengroß, wir sind Staub, wir sind klein. Und das beleuchtet David jetzt in der nächsten Strophe intensiver und er sagt ab Vers 15 bis 18, der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Denn ein Wind fährt darüber, sie ist nicht mehr, ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Das ist unsere Vergänglichkeit, lieber Zuhörer. Kurz und knapp beschrieben, wie Gras auf dem Feld, wie eine Blume. Heute da, morgen nicht mehr. So kurz. Die Güte des Herrn aber ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und jetzt wieder über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder hin, für die, die seinen Bund halten und sich an seine Vorschriften erinnern, um sie zu tun. Unsere Vergänglichkeit gegen Gottes ewige Güte. Gott ist ein guter Gott und er will nicht den Tod des Sünders, sondern er möchte Erlösung für den Menschen. Und er hat alles dafür getan. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, damit wir Erlösung bekommen können. Und wenn du das annimmst, dann stehst du unter einer Güte, unter dieser Güte Gottes, die von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Der Mensch, der Gottes Angebot nicht annimmt, bekommt auch einen Teil der Güte Gottes, nämlich die Zeit seines Lebens vom biologischen Geburt bis Tod. Und wenn er es nicht annimmt, dann ist das dann vorbei. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Aber wenn wir Christus haben, lieber Zuhörer, dann haben wir eine ewige Gewissheit, eine ewige Hoffnung, die Gewissheit der ewigen Güte des Herrn. Gerechtigkeit auf Kindeskinder hin, damit ist nicht gemeint, dass die Kinder automatisch auch Gerechte werden, sondern dass dieses Angebot für mehr als eine Generation gilt. Es geht weiter. Ja? Gott bietet es an und er möchte seine Güte den Menschen erweisen. Er hat sie schon erwiesen und er möchte, dass du sie annimmst. Und viele sitzen heute hier, die haben es schon angenommen, da möchte er, dass wir uns daran erinnern. Ja, denken wir daran, was David ganz am Anfang des Psalms geschrieben hat, vergiss nicht seine Wohltaten. Und hier jetzt wieder, erinnere dich daran, was Gott für dich getan hat. Erinnere dich an die Vorschriften. Wir kommen zur nächsten Strophe. Der Herr hat in den Himmeln festgestellt seinen Thron. Das ist jetzt die letzte Strophe. Der Herr hat in den Himmeln festgestellt seinen Thron, sein Reich herrscht über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, Gehorsam der Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Herrscharen, ihr seine Diener, Täter seines Wohlgefallens. Preist den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft, preise den Herrn, meine Seele. Lieber Zuhörer, was bleibt übrig, wenn man über diese gewaltige Güte Gottes nachgedacht hat und wenn man eine Kurzbeschreibung dieser gewaltigen Güte Gottes bekommen hat? Es bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, preise den Herrn. Und zwar völlig egal, ob Engel oder Werk Gottes oder sonst wer, egal wie deine Stellung ist, wie deine Lebenssituation ist, preise den Herrn. Preise ihn für das, was er Großes getan hat, für das unbeschreiblich große Erlösungswerk, preise ihn. Und erinnere dich beständig an das Gute, was er getan hat. Ich möchte im Endeffekt zwei zwei Kernzusammenfassungen hier formulieren. Wenn du dieses Erlösungswerk bereits angenommen hast, dann nimm diesen Psalm heute als Anlass, Gott für seine große Güte zu danken, zu preisen und zu loben. Und am besten nicht nur heute, aber heute ganz besonders, denn heute halten wir das Gedächtnismahl. Und was ist das? Das ist ein Mahl zum Erinnern. Wir nennen es immer Abendmahl. Ich habe schon so ein bisschen scherzeshalber heute Morgen beim Gebet gesagt, so nach der Predigt würde ich gerne den Antrag stellen, dass wir das Erinnerungsmahl nennen. Es ist ein Mahl zur Erinnerung. Wir wollen uns immer wieder daran erinnern, was Jesus Christus Großes für uns getan hat. Ja? Der Begriff Abendmahl ist auch schön, aber ich weiß nicht, Erinnerungsmahl trifft es vielleicht besser. Wir wollen uns daran erinnern, an die große Güte Gottes. Und am besten nicht nur jetzt heute, sondern wenn ihr danach beim Stehkaffee geht und einen Kaffee trinkt, erinnert euch auch dort an die Güte Gottes. Erzählt einfach mal ein Zeugnis von dem, was Gott Großes in eurem Leben getan hat. Wenn ihr die nächste Woche verlebt, erinnert euch an die Güte Gottes. Preist den Herrn. Es gibt nicht genug Zeit, das zu tun, weil die Güte Gottes einfach zu groß ist, zu groß, sie zu erfassen. Wir können das nicht logisch fassen, warum Gott uns so sehr liebt. Und für den Fernstehenden, der noch nicht glaubt, möchte ich dir ans Herz legen, lass dich versöhnen mit Gott. Bedenke, dass Gott ein gerechter Gott ist. Ein gerechter Gott, der alles gegeben hat, damit du nicht als Ungerechter vor seinen gerechten Zorn treten musst und dann die gerechte Strafe ertragen musst. Du darfst Jesus Christus annehmen, du darfst ein Kind Gottes werden und du darfst dann, wenn du das getan hast, auch von dir sagen, er hat meine Übertretung von mir entfernt wie der Osten vom Westen. Halleluja, das ist doch etwas Wunderbares. Liebe Geschwister, liebe Gäste, lasst uns das mitnehmen und das in Gedanken mit uns tragen, wenn wir in die nächste Woche gehen und vor allem, wenn wir gleich das Erinnerungsmahl zusammenhalten. Ja, lasst uns das wirklich beherzigen und Gott dafür danken. Ich möchte mit uns beten, lasst uns aufstehen dazu und wer beten möchte, darf das gerne tun. Ich schließe dann ab. Amen. Allmächtiger Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen. Und ja, Herr, das im vollen Bewusstsein, dass wir aus eigener Kraft keine einzige Sekunde vor dir bestehen könnten. Danke, dass du, der du ein gerechter Gott bist, auch ein barmherziger und guter Gott bist und dass du alles gegeben hast, damit wir vor dir gerecht werden können durch das Erlösungswerk deines Sohnes Jesus Christus. Herr Jesus Christus, danke, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du die himmlische Herrlichkeit verlassen hast und dass du dich hast zur Sünde machen lassen für uns und diese gerechte Strafe Gottes ertragen hast, damit wir sie nicht mehr ertragen müssen. Und Herr, dort unter deinem Kreuz, bei deinem Erlösungswerk finden wir Befreiung von unserer Sünde, dort finden wir Vergebung unserer Schuld, Vergebung unserer Ungerechtigkeit und dürfen dort sagen, ja, du hast unsere Sünde weggetan, so weit wie der Osten ist vom Westen. O Herr, danke dir für dieses unerklärliche Erlösungswerk. Es ist überhaupt nicht logisch für uns, wir können es nicht nachvollziehen, warum du uns liebst, Herr, die wir so vergänglich sind, so kleine Menschen, Herr. Aber du liebst uns und du bist gut zu uns und dafür wollen wir dir immer wieder danken, Herr. Und wir bitten dich auch für die, die es noch nicht angenommen haben, dass sie es sich zu Herzen nehmen, Herr, dass sie dich fürchten, dass sie an dich glauben und dass sie zu dir kommen und bei deinem Kreuz Erlösung suchen, Herr, dort, wo du Vergebung schenkst. Jesus Christus, danke, dass wir uns heute bewusst an dein Leiden und Sterben erinnern dürfen und wollen es von Herzen tun. Stell unser Herzen darauf ein und danke dir für diese Zeit der Gemeinschaft, die du uns geschenkt hast und schenkst. Amen.